Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.
Ja, herzlich willkommen beim Vorstopper-Podcast. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder dabei sein kann. Julian Schildheuer mein Name und natürlich ist Michael Schulz am Start. Du bist unsere Konstante hier im Podcast.
Ja, aber wirklich, du, selten in meinem Leben war ich so konstant wie hier. Ja, also vielleicht sollte ich ganz kurz erklärend sagen, dass es wieder erhebliche Probleme gab. Also erstmal, Mattes war ja jetzt schon mal ein paar Mal nicht dabei, das gab auch schon ein bisschen Kritik so, ja, bei unseren Kommentatoren. Jetzt hat er sich gestern extra diese Zeit genommen und dann ist die Technik komplett ausgefallen. Wir haben also da stundenlang rumrepariert oder wir nicht, sondern aber ja, irgendwie gab es da irgendwelche Live-Schalten und dann kam er nicht rein. Okay, also Mattes ist raus, der kann nämlich heute nicht. Jetzt bist Gott sei Dank du eingestiegen, das ist ja schon mal viel wert. Und ja, du bist ja nicht so oft dabei, ne, Julian, aber ist ja auch ein neues Input, ist ja auch manchmal nicht schlecht. Ne?
Ja, so, tatsächlich. Also ich bin ja immer irgendwie so der Platzhalter und springe immer mal wieder ein, freut mich ja auch. Und
kannst du neue Akzente setzen heute.
Durch, ja, ne? Fangen wir direkt mal doch mit einem ganz anderen Start an. Hast du denn das Bayern-Spiel gesehen?
Ja, du, ich hätte das auch noch angesprochen, weil ich meine, ich weiß nicht, ob unsere Follower, heißt es ja wohl, gerne über Bayern was hören möchten, aber ich muss ehrlich sagen, zu dem Spiel hätte ich auch gerne was gesagt. Das war ja echt unfassbar. Ne? Ja. Oder es war schon geil. Ne?
Also ich glaube, im US-Sport nennt man das Instant Classic, also sofort ein Klassiker gewesen, dieses Hin- und Rückspiel. Also ich bin wirklich, ich habe den Mund nicht mehr zubekommen, das war so ein phänomenales Fußballspiel. Also unfassbar, auf was für einem Level.
Ja, ich gucke mir auch selten, also ganz selten andere Live-Spiele an, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja hauptsächlich bei BVB, aber da konnte ich auch nicht wegschalten. Ne? Aber auch die Diskussion, das war ja auch, also da muss ich allerdings zu dem Thema Platzverweis, der ja dann überall dann noch doch für viel Aufregung gesorgt hat. Also da muss ich ich frage dich mal, wie hast du es denn gesehen?
Für mich ist es eine klare gelb-rote Karte, ganz klar. Also ja, er hätte auch den Platzverweis hätte er allein schon wegen dem Foul kriegen können. An Harry Kane hätte man auch schon gelb für geben können und dann nimmt er noch den Ball und läuft damit weg. Also das ist ja einfach nur, aber es ist auch einfach nur dämlich. Und auch das hat ja was mit Weltklasse zu tun, dass du in solchen Spielen, in solchen wichtigen Partien, wenn du weißt, du hast schon gelb, dass du dann nicht so dämlich agierst oder so kindisch. Du kannst es ja auch kindisch nennen. Und danach, alles, was danach passiert ist, nach dem Spiel, ist reine Kinderkacke, ehrlich gesagt, um es mal auf Deutsch zu sagen. Sowohl vom Trainer als auch von den Verantwortlichen, als auch von jedem einzelnen Spieler, die dann so wie beleidigte Leberwürste hinterher durch den Interviewgang gelaufen sind und gesagt hat, ja, das war alles hier Verarsche und so.
Ja, aber weißt du, was noch viel schlimmer war? Es gab ja auch tatsächlich ja auch nicht nur von den Realverantwortlichen und Spielern irgendwelche Erklärungen oder sagen, ja, da hätte man kein Gelb noch zeigen dürfen. Und auch hinter diese Diskussion, auch von hier auf den deutschen Sendern und von deutschen Kommentatoren, von Nationalspielern, die da gesagt haben, ja, das hätte man nicht machen dürfen. Wenn der das gewusst hätte, dass er Gelb hat, hätte er bestimmt kein Gelb gezogen. Sag mal, sind die alle bescheuert oder was? Ey? Also wann soll ich denn noch Gelb geben, als wenn ein Spieler erst foult und dann mit dem Ball noch wegläuft und auf Zeit spielt? Mehr Gelb geht nicht als da. Also diese Diskussion, mich freut es, dass du es genauso gesehen hast. Ich dachte, ich hätte sie nicht alle.
Ja, also für mich ist es eine ganz klare gelbe Karte gewesen. Das ist ja sogar noch mehr. Es ist einfach ein unwürdiger Schlusspunkt für diese grandiosen beiden Spiele, die wir da gesehen haben in der Champions League im Viertelfinale. Aber das ist halt auch Real Madrid, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also die haben in der Liga, haben sie ja so einen Schiri-Skandal initiiert, haben da an den Verband geschrieben und so weiter. Also das ist schon wirklich maximal peinlich.
Aber die haben jetzt noch, ich habe heute, glaube ich, gelesen, dass sie noch irgendwie Einspruch da oder Beschwerde eingelegt haben.
Ja, in die Entscheidung. Macht doch Barcelona jetzt genau das Gleiche gegen Atletico. Also es ist unglaublich und man weiß ja auch ganz genau, was Real damit möchte, nämlich nachhaltig das Schiedsrichtertum beeinflussen und sie haben ja im Verlaufe der Saison hatten sie ja sogar Glück damit. Also wie viele 50-50 Entscheidungen pro Real Madrid getroffen werden, dafür musste man mal eine Studie erheben. Also da können sie sich überhaupt nicht beschweren und da muss man dann auch irgendwann als Trainer, finde ich, das ist ja noch das Schlimmste daran, dass der Trainer nicht sagt, nee, da müssen wir uns einfach cleverer verhalten, was jeder, glaube ich, deutsche Trainer auch tun würde oder beim BVB wird man nicht wegen sowas dann die Schuld beim Schiedsrichter suchen, sondern wir müssen einfach in solchen Momenten müssen wir einfach klar im Kopf sein und genau das ist es eben, was dieses Real Madrid von anderen besseren Mannschaften von Real Madrid auch unterscheidet, nämlich dass sie in diesen Momenten einfach überhaupt nicht klar sind vom Kopf und diese Siegermentalität eben verlieren durch dämliche Aktionen wie diese. Ja,
ja. Als Trainer darfst du eigentlich bei dem nur sagen, ich muss ein ernstes Wort mit meinem Spieler sprechen.
Ja. Ja, der wird eingewechselt und kriegt gelb-rot.
Gut, also, aber ich bin voll bei dir, das war echt ein echtes Erlebnis, muss man sagen. Hammer, echt klasse. Aber wir müssen ja viel, oder wir wollen ja auch viel über den BVB sprechen.
Ja. Ja,
du weißt natürlich, vielleicht, weiß nicht, ob du das gehört hast letzte Woche, wir haben uns ja letzte Woche ganz intensiv, weil es auch von unseren Kommentatoren letzte Woche schon da Hauptthema war ja Schlotti, ne? Brauche ich ja nicht zu sagen. Ja, klar. Und naja, und da gab es natürlich auch ganz viele Kommentare und das würde ich heute abschließend nochmal gerne auch intensiver besprechen. Aber es gab einen Kommentar von unserem Dauerzuhörer, Porto Afo Olli, der hat so alles so ein bisschen abgedeckt und auch so ein bisschen die Gesamtsituation so ein bisschen dargestellt. Ich lese das mal vor eben. Porto Afo Olli schrieb also: Vielen Dank für eure Folge. Da war so viel Struktur, intrinsische Motivation und Branchenfachkenntnis zu erkennen, ... Nach dem Satz dachte ich erstmal, jetzt verarscht er uns doch hoffentlich. Ja, das war mein erster Gedanke, als ich ... las. Aber gut, dann ging es weiter. Da kann sich ein schwarz-gelbes Kicker-Personal noch eine Menge abschneiden, ... Das Spiel gegen Leverkusen war sicherlich besser als in Stuttgart, aber doch sehr ausrechenbar. Vielleicht können wir das mal ganz kurz hier, dieses Spiel gegen Leverkusen, mal ganz kurz abhaken, weil das wird nur so ein Nebenthema sein. Ja, wie hast du es denn gesehen, so, das Spiel gegen Leverkusen?
Ja, es ist halt einfach, also du hast halt aus dem Ballbesitz, den du in den ersten 25, 30 Minuten vielleicht hattest, hast du überhaupt nichts gemacht. Also ich habe es mir ehrlich gesagt nur Real Life angeguckt, weil ich noch einen anderen Termin hatte am Wochenende und habe es mir dann in den längeren Highlights reingezogen. Du hast ja wirklich gar nichts gemacht. Du hattest diesen Schuss, glaube ich, Svensson war es oder war es Riasson? Ich glaube, Svensson von der linken Seite. Das war deine beste Torchance. Dann ist es halt einfach ein dummer Fehlpass von Benze Baini vor dem 1-0 und Andrich macht den, also der schraubt den natürlich.
Also viel mehr braucht man zu dem Spiel echt nicht zu sagen, ne? Ganz ehrlich. Also ich habe mir auch nochmal so die Daten angeguckt. Also im Prinzip, weil hier Olli schrieb ja, ne, ja, war sicherlich besser als gegen Stuttgart, ja, vielleicht ein bisschen besser, aber so, dass sie jetzt unbedingt gewinnen wollten, unbedingt, ja, um jetzt endgültig auch diesen Champions-League-Platz zu sichern, hab ich auch nicht so direkt gesehen, obwohl die Laufleistung war mit 117 zu 112 besser als Leverkusen. Torschüsse waren 14 zu 11 für BVB, aber jetzt kommt's, aufs Tor ging, schätz mal, wie da das Verhältnis war.
Boah. Also es können nicht viele Torschüsse also aufs Tor gewesen sein von Borussia.
Also aufs Tor, ein Schuss BVB aufs Tor und vier Leverkusen, muss man sich ja vorstellen. Aber auch Ballbesitz war BVB besser, 52%. Zweikampfquote 56%, das ist eigentlich selten, dass du so viel, so eine gute Quote hast. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, es war vielleicht ein bisschen besser, aber es war jetzt auch nicht so zwingend. Und ja, du hast es gesagt, ey, Benzi Baini wieder, das war ja also ein Pass, der hat ja immer wieder so Dinger drin. Und das, was mir am meisten bei dem aufregt, auch wenn er einen umschwartet oder so, ja, und dann kriegt er Geld und dann nimmt er mal so die Arme so hoch und tut so, ja, was soll ich denn da machen? Ja. Und jetzt auch nach dem Fehlpass auch, da hat er so, ja, was soll Benze Baini, das war scheiße, war das, ey. Wie kann man da so einen Pass spielen?
So wie ich das einschätze, hat sich diese ganze Benze Baini in der Innenverteidigung-Thematik hoffentlich im Sommer dann auch endlich erledigt, weil der gehört da einfach nicht hin. Der kann keinen Aufbaupässe aus der Innenverteidigung herausspielen. Der ist einfach ein Außenspieler in einer wahrscheinlich eher Viererkette. Da hat er nicht so viel zu tun mit Querpässe durchs Zentrum zu spielen und das darf
er besser halt noch Fünferkette, dann ist er etwas weiter vom 16er weg meistens.
Genau.
Ja,
also naja. Der gehört nicht hin, aber ich glaube auch, dass das ein Thema ist, wo der BVB im Sommer nachlegen wird und dann hat sich diese ganze Thematik oder diese Notlösung, das ist ja auch eigentlich Benze Baini Innenverteidigung auch erledigt hoffentlich.
Ja. Und dann kommt mein letzter Kommentar zu dem Ding, zu dem Gegentor. Ja, und dann kam wieder mein lieber Jule Brandt, wie der denn, als der dann zum Schuss kam, ich sag mal, die Geschwindigkeit in Kilometer, die er da an den Tag gelegt hat, um diesen Torschuss zu verhindern, ich glaube, der lag im hohen einstelligen Bereich. Ja, das war wieder so ein typisch Brand. Er hat nach vorne wieder ein paar schöne Sachen drauf gehabt, natürlich. Ja, aber
Also offensiv kann man ihm wenig Vorwürfe machen.
Nichts, nein, habe ich auch nie kritisiert. Da hat er sicher hohe Qualitäten. Aber zum heutigen, ich sag mal, außergewöhnlichen Spieler zählt nun mal auch, dass man auch mal hin und wieder versucht, ein Defensiv zwar, ich habe das jetzt schon 100 Mal geht ja nicht, ist zu viel diese Saison, aber das fehlt ihm eigentlich komplett und er hat auch offensichtlich null Interesse daran, das zu ändern. Jedenfalls, der hat auch noch seinen Teil dazu beigetragen, zu diesem elenden Tor. Gut, machen wir einen Haken dran. Also, wir haben uns letzte Woche nicht qualifiziert für die Champions League, ne? Und da tun wir das Spiel gegen Leverkusen zur Seite und gehen jetzt wieder zu diesem Kommentar von meinem Porto-Affen Olli. Ja, also das Spiel gegen Leverkusen war sicherlich besser, schrieb er uns. So, dann, ich hoffe, dass die reanimierte Person es geschafft hat. Ist immer gruselig, so etwas, schrieb er. Und dann, übrigens, auch das fand ich jetzt richtig klasse nochmal. Ich meine, das ist zwar fast üblich in allen Stadien, aber dass das Publikum da auch entsprechend reagiert hat. Das finde ich immer gut, weißt du. Das ist
dafür hat die Süd oder generell haben die Fans ja ein gutes Gespür dafür. Das passiert ja eigentlich immer. Absolut. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr selbst beim Niederrhein-Pokalfinale Duisburg gegen Essen, da gab es einen ähnlichen Vorfall und da waren beide Fanszenen, auch wenn das ein Derby war, waren sofort leise. Also das muss man sagen. Also die Fanszenen haben dafür echt ein sehr, sehr gutes Gespür. Ja, jetzt muss man ja leider sagen, am Ende ist der Fan leider verstorben und da auch, ich denke mal, von uns beiden das herzlichste Beileid an die Familie, an die Angehörigen. Ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte rund um dieses Spiel. Und einfach wichtiger logischerweise als Fußball. Aber absolut, das hat natürlich auch zur Stimmung rundherum auch sein Übriges getan.
Ja, wo wir bei dem Thema Trauer sind, da kommen wir zum nächsten Punkt, was ich jetzt auch zum Beispiel ganz stark von der Tribüne, von der Süd, und wie gesagt, da freue ich mich immer, dass ich auch diese Fans, die liebe ich. Ja, im Gegensatz zu diesen ganzen Krawallmachern und Pyroabrennern und Schlägern, fand ich die Aktion vorm Spiel, diese Choreo, diese Trauerchoreo auch für diesen Davud Mohamed. Weißt du, der war ja fast 20 Jahre am Fanprojekt tätig und vom Studenten zum Streetworker, der war ja hoch angesehen überall. Ich kenne ihn nicht, aber offensichtlich war es so. Ne? Das fand ich auch zum Beispiel richtig klasse, muss ich ehrlich sagen. Also war ein schönes Zeichen, was die Süd da an dem Spieltag da abgeliefert hat, fand ich.
Ja, also
muss man auch mal sagen, bei dem ganzen Theater, was sonst so immer um die ganzen Fans so anderer
Clubs. Das muss ich auch sagen und da vielleicht nochmal ein kleiner Schwank. Also auch bei mir im weiteren Umfeld, sehr, sehr weiten Umfeld, ist ein BVB-Fan mal gestorben und das ist sofort von der Südtribüne aufgenommen worden. Der wurde wirklich ehrenwürdig verabschiedet und da muss man wirklich sagen, dafür haben die BVB-Fans echt ein sehr, sehr gutes Gespür und da zeigt sich eben auch nochmal, ja, das ist nicht nur zu Lebzeiten irgendwie ein Hobby, sondern diese ganzen Fans, die vereint eben einfach eine Leidenschaft, die dann halt auch ja, selbst in solchen schwierigen Situationen, ja, auch da nochmal gewürdigt wird. Und das ist wirklich immer herausragend. Also da kriegt man, das passiert ja pro Saison leider relativ häufig oder immer mal wieder. Und die Südtribüne, die ehrt ja auch ihre verdienten Mitglieder, verdienten Fans auch immer in einen sehr, sehr würdigen Rahmen. Ich erinnere nur einfach an die Fahne vom Ultra Marcel, die ja zu jedem Spiel mitkommt. Also der ist auch immer noch dabei, auch wenn er jetzt ja nach seinem langen Kampf ja nicht mehr ist. Aber der ist immer dabei, weil die Fans das auch einfach wichtig finden und das finde ich einfach jedes Mal herausragend.
Ja. Na ja, gut, aber okay. Da haben wir jetzt schon zwei. Ne? Also erstmal, das war gut vor Spiel. Dann hatten wir jetzt diesen Zwischenfall da, diesen medizinischen, jetzt leider mit dem Tod endete. So, und dann kam ja noch dazu, dass auch noch die Platzwahl auch noch verloren ging. Und wir zuerst auf die Süd, glaube ich, gespielt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Da kam in diesem Spiel gegen Leverkusen also alles Mögliche zusammen, um da jetzt nicht so richtig Stimmung aufkommen zu lassen. Ja, was bei den Spielern auch der Fall war. Egal.
So, genau. Also jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich eine Frage an dich, weil bevor es überhaupt zur Platzwahl ging, gab es ja noch ein kontroverses Geschehen, auch im Stadion und die Fans müssen wir da auch reinzählen. Und da eine kurze Frage an dich. Wurdest du schon mal ausgepfiffen?
Pass auf, jetzt komm ich. Antworte ich gleich. Das ist jetzt übrigens der nächste Satz in diesem Kommentar von Olli. kurz zu den Schlotterberg-Pfiffen. Schlotterberg-Pfiffen, ne? Das meinst du ja, ne? Ja. Meine Güte, das gehört nun mal dazu, schreibt er. Und Waldemar Anton beschwert sich über die Pfiffe. Also, das ist bei dem Perlen vor die Säue. Der soll mal weiter gut kicken, aber schön die Knabberleiste halten zu sowas. Ich wünsche euch was. Ne? Also das war jetzt das nächste Thema und damit hat wirklich der Olli wirklich jetzt alles bedacht. Ja, also kommen wir dazu.
So,
gut, also, du hast diese Frage gestellt. Also ich wurde nicht nur ausgepfiffen, ich wurde ja massivst beleidigt in verschiedenen Stadien meiner Karriere, habe ich ja schon öfter mal erzählt. Mhm. Schulz, du Sau war ja der Standard in Gladbach, in Duisburg, wo ich mal gespielt habe, und wurde natürlich auch massiv ausgepfiffen, auswärts natürlich. Ja. Mhm. Und wenn ich auswärts ausgepfiffen und beleidigt wurde, war das ein super Zeichen und hat mich weiter inspiriert, weil ist ja klar, wenn du auswärts ausgepfiffen wirst, hast du was Gutes für deinen Club getan, richtig?
Das war Spiritus ins Verteidigerfeuer, oder was?
Genau, so, genau. Aber es geht natürlich um die Pfiffe zu Hause, die meinst du natürlich.
Ja.
Also die Wahrheit ist, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, obwohl es sicherlich genug Gelegenheiten gegeben hätte, weil mir ja doch schon mal der manche technische Fehler unterlaufen ist. Aber das hielt sich in Grenzen. Also zumindest will ich mal so sagen, also wenn es Pfiffe gab, dann waren sie berechtigt, so dass ich mich nicht daran erinnern kann. Ne? Also das kann ich schon mal sagen. Ne? Aber okay. ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Was war so ein bisschen dazu? Da muss ich heute noch drüber lachen. Ich saß vor ein paar Jahren war ein Länderspiel in Dortmund. Da waren wir eingeladen und dann saß ich in der Reihe und zwei, drei Plätze neben mir saß Knut Reinhardt, mit dem ich ja damals zusammengespielt habe.
Ja.
Und dann kam ein Angriff der deutschen Mannschaft irgendwie und dann schoss einer aus gefühlt 35 Metern, ich weiß nicht, wer das war, also versuchte jetzt aufs Tor zu schießen, aber der Ball, der ging gerade nicht übers Stadiondach, ne, sagen wir mal so, ne? Ja, ne? So, und alle wuh, ne? Und in dem Moment gucke ich die zwei, drei Plätze links, warum auch immer, zu Knut Reinhardt. Er guckt mich an, ja, und verdreht so das Gesicht und macht so und lacht, ne? Und zwar, ich wusste genau, welche Szene er meint. Und jetzt kommen wir zu der Möglichkeit, wo ich eigentlich hätte ausgepfiffen werden sollen. Ich war irgendwie gesperrt wieder mal oder verletzt, weiß ich nicht, längere Zeit nicht dabei und wurde eingewechselt, ja. Und ich war so, also zu Hause, ja, in Dortmund und war so voller, weiß ich, so voller Euphorie, ja, dass ich, also ich kriegte, glaube ich, den ersten Ball, bin noch ein paar Meter gedribbelt und habe dann auch so von gefühlt 35 Metern, da habe ich dann einfach abgezogen, ne? Und die Flugkurve des Balls war ungefähr so wie bei dem Länderspiel. Also er hat knapp das Stadion nicht verlassen, der Ball, ne?
Hast du schön und, die Flutlichter ausgeschossen?
Ja, genau, so ungefähr. Und ich weiß noch, es war Totenstille im Stadion. Das werde ich nie vergessen, auch Knut auch nicht. Das musst du dir mal vorstellen. Also da war das Mitleid, glaube ich, der Fans und ich weiß nicht was, war so groß, dass sie nicht mal zu Pfiffen haben hinreißen lassen. Also eine unvergessene Aktion damals, ja. Aber auch das zeichnet die BVB-Fans aus. Sie haben auch mal Mitgefühl mit solchen Spielern wie mir, die nicht immer so, sagen wir mal, technisch und in allem so ganz optimal waren.
Ne? Also da wurde nicht gepfiffen, gegen Schlotterbeck wurde gepfiffen, obwohl er verlängert hat. So. Und du hast schon vorgelesen, unser Fan sagt, das war berechtigt und das muss er sich anhören. Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, genau. Ich würde jetzt erstmal, weil das hat, also ich wollte nur sagen, also zu dem Spiel gegen Leverkusen hat übrigens niemand irgendwas kommentiert, außer das, was ich eben vorgelesen habe. Deswegen habe ich das vorgelesen von Olli. Niemand, ja. Das Einzige, es gab zwei Themen, sage ich mal, so zweieinhalb. Also eigentlich nur Schlotti und dann so ein bisschen Sancho. Ne? Aber Schlotti war also ganz, ganz heftig. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf diese ganzen Kommentare eingehen, auch teilweise vorlesen. Aber dann auch einen Schlussstrich drunter ziehen, ja, weil das Thema ist dann erledigt, ne? Ja, weil sag mir es einmal gab noch
ganz kurz deine Meinung zum Thema Schlotterbeck.
Ja, das würde ich dann hinterher gerne tun, weil das wird ja jetzt alles beleuchtet. Wollen wir das mal so machen in der Reihenfolge?
Ja, dann
macht das. Da wird nämlich einiges aufgezeigt. Ja, also es gibt die Abteilung ganz harte Kritik, ne? Ganz harte. Ne? Da zählen zum Beispiel jetzt hier die nächsten vier, die ich vorlese: Che Guevara, der dritte und vierte Verein in der Schlotterberg-Klausel sind Traktor Peking und Al Hilal. Ich rate ihm nach der verkackten Saison dorthin zu wechseln. Schlotterbeck soll verkauft werden. Den will in Dortmund keiner mehr sehen. Also Hardcore. Ne? Dann das nächste, Weißfisch Waldi. Jetzt hat Schlotti auch noch eine Ausstiegsklausel für nach der WM. Was für ein Bekenntnis zum BVB.
Ja, das stimmt wohl es nicht ganz. Da muss man ja auch sagen.
Ja, ja, gut. Ich lese dir jetzt nur vor, was er so, das können wir, das andere machen wir gleich mal so unter uns dann. Ne? Dann geben wir mal unsere beiden Meinungen dazu. Was für ein Bekenntnis zum BVB. Es ist einfach nur enttäuschend. Dann Mario De Luca, lieber Nico. Ganz Dortmund drückt dir die Daumen, dass du eine super WM spielst und im Sommer weg bist. Weil solche Söldner wollen wir hier nicht sehen. Dann Che Guevara nochmal dazu. Bester Kommentar seit dem Evangelium von Matthäus. Ne? So, das waren jetzt die richtig harten schlechten. Ne? Und dann gab es aber doch jetzt ganz, ganz viele, die sachlich bewertend waren und auch ein bisschen Verständnis zeichnen und so weiter. Also ich fange da mal an, der Vorsitzende Mao. Vielleicht war Schlotterbeck nur zu ehrlich, als er auf andere bessere Angebote wartete. Die Zeiten, in denen man aus Sympathie für einen Verein gespielt hat, sind längst vorbei. Es ist wie beim Viehhandel, das Vieh geht immer zum Meistbietenden. Nico hat nur das, was unter den Spielern längst geredet wird, nun offen und öffentlich ausgetragen. Dann Stefan, 82. Ich hätte Schlotti auch gerne weiter beim BVB. Er ist 26 und muss eben entscheiden, ob er in seiner Karriere auch mal in England oder Spanien spielen möchte. Jetzt ist seine beste Zeit als Spieler und ich verstehe, dass man als Spieler solche Gedanken und Träume hat und mal Champions League, Pokal oder Meisterschaft gewinnen will. Dann Slevin Kilevra, genau, so heißt er, jetzt habe ich wieder drin. Jetzt hat Schlotterbeck verlängert. Ich finde es absolut schade, wie die ganze Sache gelaufen ist und dass er sich nicht völlig committed hat. So ist er im Sommer nach der WM weg, spätestens nächstes Jahr. Ich als alter Fußballromantiker hätte mir gewünscht, dass er ewig bei uns bleibt und zur Legende wird. Nach den letzten Monaten und vor allem nach seinen Aussagen war das leider nicht mehr drin. So hat die Verlängerung ein absolutes Geschmäckle. Wirtschaftlich bestimmt gut für den BVB, weil man auf jeden Fall gutes Geld für ihn bekommt, aber aus Fansicht eine Farce. Schade, dass nicht ein bisschen mehr Michael in Nico steckt. Ich hatte da letztes Mal eine Geschichte von mir erzählt, nur dass du das gleich mal einordnen kannst. Dann Jens Steinmann, hallo ihr Podcast-Granaten, vielen Dank lieber Langer für deinen Einblick in deine Vertragsverlängerung. War sehr interessant. Ja, was soll man zu Schlottis Verlängerung sagen? Nach dem Motto, ich bleibe so lange, bis jemand kommt oder mehr zahlt. Ich sag mal, kein Wunder, dass im Stadion gepfiffen wurde. Klar, sportlich ist er schon ein sehr guter Spieler, aber brauchen wir einen Spieler, der eigentlich woanders hin will? Da war mir Zlatan Ibrahimovic lieber, der war wenigstens ehrlich und hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er nur für Kohle spielt und der Verein ihm egal ist. Mach weiter so, Jens. So, dann haben wir noch Marc, hat er auch noch geschrieben. Es ist schon seit Jahrzehnten in allen Ligen üblich, mit seinem Talent Geld zu verdienen. Und das ist vollkommen richtig. Was habt ihr für ein Problem? Geld verdienen ist doch ein Makel.
Ja, ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Weisen, wie man generell auf den Fußball blickt.
Warte mal, ich glaube, ich habe dann noch ein, zwei kurze. Dann Angie schrieb auch noch, Angie Madcat aus Kalifornien. Hallo Angie. Bin da mehr rational und denke, bei Schlotti geht's nicht unbedingt um 5 Millionen mehr, sondern um Titel und Perspektive. Und dann war noch mal abschließend hier, glaube ich, Ragtaginho, also du weißt, wen ich meine. Das wird bei Schlotterbeck weniger am Geld liegen als an den Titelchancen. Voraussichtlich wird er beim BVB keinen relevanten Titel holen. So realistisch muss man sein, besonders wenn man mehr auf Talente bauen möchte. Na, also, das sind die, das waren die verständnisvollen Geschichten, ne? Und dann eben die harte Kritik. So, ich kann eine kleine Geschichte, weil es um diese Titel ging, ja, die da ja immer jetzt auch eine Rolle spielen in der Diskussion. Ich hatte letzte Woche meine erzählt, ich mache es jetzt mal ganz kurz, weil du hast es wahrscheinlich gehört. Ich hatte mal einen Anruf, da sagte einer, pass mal auf, Bayern ist interessiert an dir. Und da habe ich gesagt, bevor ich auch weitergesprochen habe, nein, kein Interesse, danke. Ja, und da war das Thema für mich erledigt. Ja, weil ich war glücklich. Ich war mir scheißegal. Titel war mir egal. Geld war egal. Ich meine, nachher dann habe ich ein, zwei Mal noch Jahre später gedacht, vielleicht hätte ich doch machen sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Ne? Mhm. Und genau zu diesen Titeln fiel mir auch noch eine Geschichte ein aus meiner Karriere. Wir sind ja irgendwann mal da eben, war das 92, 93 oder was weiß ich, sind wir ja am letzten Spieltag dann nur ganz knapp Zweiter geworden, ne? Weil ja irgendwie, ich glaube, Guido Buchwald machte den Leverkusen Kopfballtor kurz vor Schluss und dann waren wir leider nur Zweiter. Und da weiß ich noch, da sind wir danach ja trotzdem auf dem Friedensplatz mit den ganzen Tausenden von Fans. Und da habe ich gesagt, das werde ich auch nie vergessen, lieber mit BVB Zweiter als mit Stuttgart Meister. Und das habe ich aus meiner tiefsten inneren Überzeugung gesagt. Also gut, das ist jetzt quasi 35 Jahre oder noch länger her. Die Zeiten sind vorbei. Und jetzt kommen wir beide zur Diskussion. Jetzt kannst du mich gerne fragen, was ich davon halte.
Was hältst du von den Pfiffen denn gegen Nico Schlotterbeck?
Ja, also ich finde es okay, dass mal... Es war ja auch nicht so ganz so schlimm. Ich hatte ja jetzt nicht das ganze Stadion gepfiffen, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also es waren, oder?
Ja, richtig. Es waren Teile der Fans.
Genau. So. Ich finde das nachvollziehbar. Ich finde das auch akzeptabel. Und ich finde auch, dass er nach dieser Geschichte, dass er das aushalten muss und auch aushalten kann. Also jetzt die Fans dafür zu kritisieren, finde ich nicht okay. Definitiv nicht. Ne? Weil er hat halt Fehler gemacht, muss man sagen, in seiner Darstellung, finde ich. Ne? Also Punkt 1. Erstens, ich glaube ihm, dass er wirklich von ganzem Herzen super gerne beim BVB spielt und auch echt glücklich mit den Fans ist und so weiter. Darüber brauchen wir, glaube ich, nichts zu diskutieren. Also da, das würde ich ihm niemals vorwerfen, wie anderen Spielern, ja, die, wenn sie mal ein Tor schießen, dann das Wappen küssen und beim nächsten höheren Angebot sind sie verschwunden, haben wir ja auch schon alles erlebt beim BVB. Ne? Also so schätze ich ihn nicht ein. Ich glaube schon, dass er mit 96% des Herzens beim BVB ist. Das glaube ich schon. Ne? Aber die Art und Weise, wie er das kommuniziert hat, wie er das sich dargestellt hat.
Genau, das
hat,
ist nämlich der Punkt.
Ja, das, dann muss er auch konsequent sein. Ja? Und dann muss man halt auch fairerweise sagen, also dann ist es so, dann die Fans, ja, der echte Fan, der sowas sieht, der denkt, boah, da haben wir wieder, es gibt noch sowas, da haben wir noch mal einen, der wirklich BVB liebt, ja, und bei Liebe rede ich von Liebe, nicht von ein bisschen Liebe oder nicht ganz Liebe, sondern der liebt und der bei uns bleiben will, der uns geil findet, uns Fans und den Verein und alles. Und das war sein Fehler, muss man ehrlich sagen. Das hätte der Intensität jetzt vielleicht nicht machen können. Jetzt sagt natürlich jeder andere vielleicht, ja, aber ist doch schön, dann freuen die Fans sich. Ja, pass auf, das ist ein ganz, wie soll ich sagen, ja, schwieriges Ding. Also auf jeden Fall, ich denke mal, er hat ein Stück weit selbst Schuld. Ja, dann hätte er es vielleicht ein bisschen weniger intensiv machen sollen. Es ist normal heutzutage. Ich glaube schon, dass er sehr, sehr, sehr großes Herz hat für den BVB und auch insbesondere für die Fans. Das glaube ich ihm schon. Und ich finde, jetzt sollten wir mal einen Strich drunter machen.
Das finde ich nämlich auch. Also ich finde auf der einen Seite, Schlotterbeck, glaube ich schon, möchte auf jeden Fall aktuell weiter beim BVB spielen und er würde nur wirklich für die absolute Titelchance wechseln, weil aber auch, und das ist leider das heutige Fußballgeschäft, seine Marke Nico Schlotterbeck definiert sich natürlich irgendwo auch über Titel. Und dass er diese Marke bedient, sieht man jedes Mal, wenn er ein Tor schießt und da sein Bizeps zeigt. Das ist halt sein Signature-Jubel. Die will er dann halt dadurch weiter ausbauen. Aber trotzdem, seine Kommunikationsweise seit diesem, ich glaube, es war bei dann rund um die Nationalmannschaft, seit diesem Gespräch mit Sky. Sky sagt, die Vertragsverlängerung ist so gut wie durch, weil eben mit Kehl schon alles ausgehandelt wurde. Dann sagt er, aber nee, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also dieses Hin und Her und gleichzeitig dieses Rauszögern, dass die Fans immer weiter auf diesen ersehnten Moment ja warten mussten, dass es jetzt endlich diese Vertragsverlängerung gibt mit einem der wenigen Identifikationsspieler im Kader. Ich glaube, das hat nochmal gelitten. Dann ging es nochmal diese Rolle rückwärts und am Ende des Tages sagt er, als die Vertragsverlängerung dann durch ist, sagt er im Promo-Video vom BVB, ja, es war ein Bauchgefühl. Und dann fühlst du dich halt verarscht. Ja. Das kannst du halt nicht bringen. Wenn du das über Monate hinweg durchziehst und da versuchst noch jeden Euro rauszuquetschen und am Ende des Tages ist diese Vertragsverlängerung ja eigentlich nur eine kurzzeitige Gehaltserhöhung, weil er trotzdem für diese Vereine, für die er sowieso gewechselt wäre, während der WM auch wechseln darf. Also ich habe jetzt in der Bildzeitung, glaube ich, war es gelesen, dass die Ausstiegsklausel jetzt für diesen Sommer rund um das WM-Finale enden wird. Wenn wir optimistisch sind, ist das deutsche Team dann noch mit dabei. Aber dann hat Schlotterbeck wiederum schon so eine starke WM gespielt, dass er sich in den Fokus von Real Madrid oder Liverpool halt schon lange gespielt hat. Und dementsprechend die ja, Wahrscheinlichkeit, dass er wechselt, sowieso höher ist. Oder er sagt halt, dass er jetzt dieses Jahr halt noch als Topverdiener mitnimmt und dann im nächsten Jahr weg ist. Also da kann ich jeden einzelnen Fan verstehen, der sowohl die Kommunikationsweise kritisiert, dann das kritisiert vor allem, dass er sich jetzt auf diese Liebe beruft, die ja doch in seinem Bauchgefühl irgendwo drin war, aber diese Liebe hat warten lassen. Also das ist ja so, als würdest du, keine Ahnung, 3-4 Mädels gleichzeitig daten und die eine hält sie die ganze Zeit auf Warteschleife, bis die anderen alle abgesprungen sind und dann sagst du, ja, gerne, aber mal gucken, was sich noch ergibt. Also, weißt du, das ist zwar, es geht einfach nicht und das ist dann halt Spielen mit den Gefühlen der Fans und nichts anderes.
Ja, aber eine zu deiner Aussage noch eine Idee von mir, ne, weil du sagst das ja, das ist ja sein Marktwert oder irgendwie dann, ne, mit Titeln und so weiter.
Ja, seine Marke
und so weiter,
einfach, ne? Die Marke Nico Schlotterbeck, ja, die er damit
okay, bedient. Pass auf, aber Titel, ne, wenn du bei so Clubs spielst, ja, Titel haben viele, ne, aber heutzutage, aber nochmal, ich rede jetzt nur von uns Fußballromantikern.
Ja, ja, klar.
Aber heutzutage hättest du vielleicht noch einen viel größeren Wert, wenn du das jetzt mal eben nicht auf Titel und Kohle reduzierst, sondern echt gesagt hättest, nein, scheiß auf Real Madrid oder was ich, wo da im Gespräch ist, ja. Ich liebe einfach diesen Verein und ich bleib damit, hätte er wirklich ein Alleinstellungsmerkmal heute war. Also jetzt auf dem Niveau.
Da gebe ich dir komplett recht. Ne? Aber dann ist seine Marke lokal bzw. regional und er wird eben keine Weltmarke. So, und er ist einer der weltbesten Innenverteidiger, das muss man auch dazu sagen. Also das Potenzial wenn er bei Real Madrid irgendwie durch die Decke geht und da, keine Ahnung, 4-mal die Champions League holt, dass er dann einer der prägendsten Spieler auch dieses Vereins werden kann und dementsprechend auf der ganzen Welt Fans hat und eben, ne, also das ist halt, ich sag nicht, dass ich das gut finde und dass ich das auch ihm raten würde. Ich sag einfach nur, das ist aktuell die Realität, in der heutigen Zeit leider viele Fußballprofis leben.
Das ist die Realität, ja. Ich weiß auch nicht, es ist die Zeit. Ja, damit müssen wir uns, glaube ich, alle abfinden. Das ist nun mal so, ja.
Aber das darfst du eben ja auch kritisieren und dann darfst du eben, mit den Pfiffen rechnen.
Ja, absolut. Ja, 100% habe ich dir ja gesagt. Nur nochmal, also, ich glaube eben, ich meine, du wirst ja auch irgendwann mal, wird er ja auch seine Karriere beenden. Vielleicht weiß ich, wo er dann spielt und gespielt hat. Hat er 4, 5 Titel und so weiter, ne? Nur zu Borussia braucht er dann nicht mehr zurückkommen. Verstehst du, was ich meine? Also, nach der Nummer, glaube ich, ne? Und so hättest du natürlich, wenn du dich wirklich von tiefstem Herzen wohlfühlst, hätte er natürlich die unglaubliche Möglichkeit gehabt, den Rest seines Lebens hier in diesem Verein wahrscheinlich zu verbringen, mit verantwortungsvollen Aufgaben, man weiß es nicht. Ne? Ja. Also es gibt keine Wahrheit. Ne? Otto Rehagel, habe ich schon zigmal gesagt, war ja immer der Spruch, im Fußball gibt es nur Meinungen, keine Wahrheit. Ne? Und hier gibt es auch keine Wahrheit, das sind alles Meinungen. Es ist viel Zeitgeist dabei, es ist viel Fußballromantik dabei. Aber ich glaube, und da haben wir uns ja, glaube ich, jetzt auch, sind wir beide einer Meinung, da muss man halt auch bei so einer Art, sich da zu verkaufen, muss man halt auch ein paar Fanpfiffe auch mal akzeptieren. Klar. Ja, da wird er sich auch hoffentlich jetzt nicht außer Fassung bringen lassen deshalb. Ich fand den Einwand da der Vereinsführung, dass man nicht pfeift gegenüber Spielern, fand ich jetzt nicht okay, muss ich ehrlich sagen. Da muss man den Fans schon mal zugestehen, dass sie ihre Meinung haben zu dieser Aktion. Aber jetzt muss auch gut sein. Ne? Also, dass er jetzt noch weiter ausgepfiffen wird, das halte ich jetzt für absolut überflüssig.
Genau,
das
also hat er wirklich nicht verdient.
Dafür ist er zu viel Borussia, glaube ich, echt.
Ich finde vor allem die Aussagen von Carsten Kramer nach dem Spiel sehr unglücklich, der das den Fans absprechen will, dann ihre Meinung nämlich auch zu äußern in Form von Pfiffen, weil anders kriegst du sie halt in diesem Stadion nicht rübergebracht, weil auf irgendwelche Kommentare wird er nicht antworten. Ich finde auf der anderen Seite auch, dass da von den, ich glaube, die Kollegen von Sky waren es, dass sie dann Waldemar Anton dazu befragen, weil sie den Schlotterbeck eben nicht bekommen. Klar müssen sie das machen, das verstehe ich auch aus ihrer Warte, aber was willst du erwarten? Also der muss sich ja auf die Seite seines Mitspielers schlagen, weil ansonsten, also der muss halt jeden Tag in der Kabine den sehen und wenn er sagt, ja, ist doch völlig richtig, dass sie gepfiffen haben, das funktioniert halt auch nicht. Ne? Also der ist natürlich auch in einer scheiß Lage, das heißt, da würde ich dem Anton das jetzt auch nicht unbedingt zu negativ auslegen. Klar muss man dann auch sagen, ey, das ist unsere Meinung, wir wollen die vertreten und da darfst du die genauso wenig absprechen. Noch schlimmer finde ich aber das, was der Carsten Kramer gesagt hat. Das wird ja auch so ein bisschen eingefangen jetzt von Aki Watzke im Interview mit den Ruhrnachrichten, der gesagt hat, ja, die Fans dürfen und sollen ja auch ihre Meinung äußern. Nur nach einem Spiel, und das hast du ja auch gesagt, ist Schluss und hoffentlich dann auch am Wochenende in Hoffenheim.
Ja, absolut. Ja, genau, Hoffenheim ist das nächste Ding.
Also,
ja,
also da kann der BVB die Champions League klar machen.
Ja, fast, ne?
Ist es nicht so, dass es...
Fast. Ich glaube, also wenn ich habe ein bisschen nachgeredet, das ist ja so kompliziert mittlerweile, weil dann auch, wenn auch alles gegen wen
spielt. Ja, weil es ja auch daran hang, wie Mainz gestern gespielt hat, ob die Bundesliga vielleicht sogar noch den fünften Champions League.
Ja gut, das kommt ja auch noch dazu.
Ja, genau. Also das ist alles so kompliziert aktuell.
Also dann ja, wenn es der fünfte sein sollte, aber aktuell ist es so, also wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen sollten, ja, was ja, da kommen wir ja gleich noch zu, was recht gut aussieht. Also dann hätten wir zum Beispiel die Hoffenheim, hätten wir ja schon mal abgesichert, dann, also die wären ja erstmal weg, die würden uns nicht mehr einkriegen, aber es ist ja noch Leverkusen im Rennen.
Genau, also wenn Leverkusen verliert und Dortmund gewinnt, ist die Champions League sicher.
Gut, ja, das ist ganz klar. Auch selbst wenn sie einen Punkt abgeben schon, aber wenn die auch gewinnen sollten und der BVB gewinnt, dann sind sie eigentlich auch weiter, BVB. Also dann müsste ja, schon. Also
ich glaube, wir müssen uns ja generell keine Gedanken drum machen.
Nein, also das ist sowieso, aber Leverkusen, die haben noch ein paar richtig schöne Spiele. Also da muss man sich auch wirklich keine großen Gedanken machen. Und zudem spielt er jetzt, auch Stuttgart ist ja auch noch nicht raus, weißt du, die haben ein Programm, ne? Die spielen übrigens jetzt in Bayern, Stuttgart, ne? Mhm. Und die Bayern können ja Meister werden, also das werden sie sich nicht nehmen lassen. Und dann müssen die noch gegen Werder, okay, dann gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen auch noch. Also selbst die sind noch nicht sicher. Und wie gesagt, Leverkusen, die haben auch noch einige Spiele. Also da kommt so einiges noch zusammen, was da passieren kann. Aber ich glaube, große Gedanken über die Champions League Quali muss man sich echt nicht machen. Also die Chance ist im niedrigen einstelligen Bereich, dass wir es nicht schaffen. Obwohl, ganz ehrlich, nach diesem Mainz-Debakel, damals, du erinnerst dich, zur Meisterschaft, seitdem bin ich echt ein bisschen traumatisiert.
Habe ich auf meinen Gedanken gestrichen, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann es einfach nicht. Da denke ich immer, ja, es ist erst perfekt, wenn auch selbst das Torverhältnis. Ja, also es geht ja dann nur noch ums Torverhältnis dann erst, wenn Leverkusen selbst. Aber selbst da denke ich, naja gut, komm, es ist eine Restchance. Ne? Also viel größer war ja die Chance von Mainz damals, dieses Spiel zu gewinnen, auch nicht, ehrlich gesagt, ne? Wenn man das objektiv betrachtet. Ne? Also es ist noch alles möglich. Nee, es ist nicht alles möglich. Es ist theoretisch, absolut unwahrscheinlich theoretisch möglich. Aber bei einem Sieg sollten wir das Ding
nach Hause. Aber auch wirklich, wirklich richtig einbrechen. Und man muss ja sagen, es war jetzt die dritte Saisonniederlage. Man hat zweimal gegen die Bayern verloren und jetzt gegen Leverkusen. Also man muss auch mal sagen, das ist eigentlich, wenn die Bayern nicht in ihrer ganz eigenen Atmosphäre oder Stratosphäre spielen würden, wäre das eine richtig, richtig gute BVB-Saison.
Richtig geile Saison.
Ja. Die Bayern haben halt nur leider ein Torverhältnis von plus 78.
Ja, das ist völlig 100, absurd. Wie viele Tore haben jetzt 100? Wie viele Tore?
105 Tore.
Ja, da musst du anders.
Also das ist einfach nur absurd und da muss man diese Absurdität auch anerkennen und sagen, der BVB spielt ergebnistechnisch eine richtig gute Saison in der Bundesliga und dann hat man jetzt auch alles andere ausgeklammert. Also Champions League natürlich nicht wirklich zufriedenstellt, DFB-Pokal schon gar nicht, aber in der Bundesliga kann man ihnen aktuell keine Vorwürfe machen und deswegen, ja.
Da gab es auch heute übrigens einen schönen Artikel, habe ich gelesen, in der Bild heute. Da geht es darum, ob es nicht möglich ist, mit diesem aktuellen Spielermaterial, was man ja angeblich nicht mehr sagt, keinen spektakulären Fußball spielen kann und so. Ne? Und also die Bosse haben dann wohl kundgetan, dass Kovac aus der Mannschaft also das Maximum herausgeholt hat, wobei das ist 100% meine Meinung, ja, das kommt dazu.
Finde ich auch.
Und Kovac hat ja auch gesagt, als Trainer muss man immer wieder sehen, was hat man zur Verfügung, dann kann man nur das spielen, was möglich ist. Dass die Mannschaft gut und erfolgreich spielt, kann uns keiner absprechen, aber wir wollen uns nächstes Jahr auch weiter verbessern. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe, es gibt ja viele Trainer, die kommen und sagen, ja, ich spiele 4-3-3. Und er hat die Leute gar nicht dafür, ne? Oder ich will jetzt da, ich habe da so eine bestimmte Vorstellung zu spielen, aber die Spieler können das gar nicht umsetzen, weil die andere Talente haben, ne? Und das ist eben die Kunst, finde ich, eines guten Trainers, der erkennt, was habe ich für Spieler, auf was muss ich Wert legen, um ein Spiel zu gewinnen und nicht, ob ich jetzt da ein Feuerwerk abbrenne, ne? Das muss man auch sagen, ne? Und dann stand jetzt noch weiter in diesem Artikel heute. Die BVB-Führung plant erstens, die Mannschaft soll wieder mit Stars gestärkt werden, die spielerisch den Unterschied ausmachen können. Zweitens, Anführermentalität ist etwas, über das der Kader aktuell nicht auf genügend Positionen verfügt, bin ich auch ganz dabei. Und drittens, der Club benötigt Aushängeschilder, die vermarktbar sind und die Fans ins Stadion locken. Der zuletzt ausgepfiffene Nico Schlotterberg reicht als solches allein nicht aus. Ja, das sind... Da stehe ich voll dahinter, hinter diesen Punkten. Ich bin nur gespannt. Und da kommt ja jetzt der neue Sportdirektor dazu, ne? Was sie mit den paar Millionchen, die sie noch über haben, was sie da an tollen Spielern holen wollen. Da muss man sagen, da ist er jetzt echt gefragt. Hut ab, ne?
Ja, naja, also gut, ich finde, die erste Analyse von Ole Burg ist ja ganz gar nicht schlecht. Also da hat er ja völlig recht. Dazu noch ein paar junge Talente, die man vielleicht sogar noch aufbauen kann. Und dann wollen wir mal gucken. Ja. Hast du noch irgendwas zum Spiel gegen Hoffenheim?
Ja. Pass auf, da wollte ich jetzt abschließend ganz kurz zu kommen. Ja, wir haben ja kurz über die grundsätzlichen Voraussetzungen und bei einem Sieg schon gesprochen. Ja. Aber die Chance für einen Sieg, die ist so unfassbar hoch statistisch gesehen oder was die Spiele angeht. Also, die Historie in Hoffenheim sagt uns, wir haben die letzten 5 Spiele in Hoffenheim allesamt gewonnen. Das reicht eigentlich schon als solches. Dann muss man sagen, Hoffenheim spielt echt ziemlich Mist zusammen in letzter Zeit. Das war mir gar nicht so bewusst.
Ja, die sind schon ordentlich abgerauscht.
Die letzten 4 Spiele kein Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Der letzte Sieg von Hoffenheim war in Heidenheim beim 4:2 am 6. März. Und davor gab es auch noch eine Pleite gegen St. Pauli, ein Unentschieden in Köln. Und dann den letzten Sieg 3:0 gegen Freiburg zu Hause, ja, zu Hause, war am 14.02. Es ist über 2 Monate her. Die letzten 3 Heimspiele, jetzt ist das ist die letzte Statistik in Anführungsstriche, waren gegen den Tabellen 14., das war Mainz, 15., Wolfsburg und St. Pauli 17., ja, und die Spiele gingen übrigens aus 2-1 für Mainz, nochmal, in Hoffenheim, ja? 2-1 für Mainz, 1-1 gegen Wolfsburg und 1-0 Niederlage gegen St. Pauli. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Also das Spiel müssen sie gewinnen.
Das Spiel müssen sie gewinnen. Und dann wäre es das 6. Mal in Folge, dass der BVB in Hoffenheim gewinnt. Und ich glaube, das
sind alle guten Dinge sind 6, sagt man ja, ne? Du, alle guten Dinge sind 6, sagt man doch.
Ja, so. Ja. Also das ist doch das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Der BVB muss gewinnen und die Statistiken sprechen auf jeden Fall dafür.
Ja, mal wieder, die Zeit ging schnell rum, war sehr kurzweilig mit dir.
Ja, fand ich auch,
Ich hoffe,
wir haben jetzt alles besprochen. Und dann mache ich mich morgen auf den Weg nach Hoffenheim. Ich werde das Spiel nicht übertragen.
Ja,
und,
viel Spaß.
Wenn sie es nicht schaffen, dann liegt es an mir.
Da bist du raus. Sag doch sowas nicht.
Nein, diese Saison war ich Glücksbringer, die haben noch nie verloren, als ich im Stadion war.
Ach, auch das noch? Ja, da kann ja gar nichts mehr passieren.
Eben, das letzte Mal
gegen also dann
Hamburg,
können,
da war ich aber privat da.
Ah, okay, gut. Ja, dann können wir ja nächste Woche hoffentlich die Champions League Qualifikation sicher feiern.
Also dann bring ich eine Flasche Champagner mit ins Studio.
Genau, bring eine Flasche Shampoos mit und dann werden wir die letzten 4 Spieltage, nee, haben wir noch 3 dann, ne? Nee, 4. Den letzten 4 Spieltage noch ganz entspannt mit irgendwelchen Themen beleuchten. Wie zum Beispiel die erste Frau im deutschen Fußball, Profifußball.
Ja, die feiert ihr Debüt, oder? Marie-Louise Ether. Ja,
auch schön, bin ich auch mal gespannt. Da kann man ja vielleicht nächste Woche mal drüber sprechen.
Ja, dann
also
gucken wir mal, wie sie sich so geschlagen hat. Also ich wünsche ihr alles Glück der Welt.
Das tue ich auch, ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Vor allem diese unsägliche Kritik von irgendwelchen Idioten, das muss man mal ehrlich sagen.
Das ist ja keine Kritik, das ist ja einfach nur blanker Hass.
Ja, das ist einfach, das ist also totaler Blödsinn. Also da muss man sich echt vom Kopf packen, dass es sowas heute noch gibt. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Also ich meine, wenn du mich zu meiner Zeit gefragt hättest, hätte ich gesagt, die hat 0,0 Chance. Aber die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank geändert.
Ja, sie kennt ja auch das Team, war ja schon Co-Trainerin. Sie ist ja auch bei den Männern in der A-Jugend. Also ich glaube, die wird sich da schon durchsetzen können.
Ja, gut, ich weiß es nicht, ehrlich, ich bin nur neutral gespannt, muss ich ehrlich sagen. Also, weil es ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, was ganz Außergewöhnliches. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit unsere Zeit, was die Gleichberechtigung angeht, wie weit wir wirklich sind in dieser Zeit, ne? Wir werden es sehen.
So.
Na gut.
Machen wir also. Das. Spannendes Fußballwochenende. Ich wünsche dir ein ganz schönes.
Und danke, wünsche ich dir auch. Wir hören uns nächste Woche vielleicht. Und euch auch ein schönes Wochenende.
Das wollte ich auch gerade sagen. Viel
bis
Spaß.
Bis bald.
Ja. Bis dann. Ciao, ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.